Seit 11 Wochen bestimmt der Krieg in der Ukraine unsere Nachrichten und Schlagzeilen. Und es zeigt sich, wie sehr Bilder diesen Krieg prägen. In diesem Fall besonders die Darstellung der Mächtigen. Putin gegen Selenskyj. Zwei Männer, die sich seit Beginn des Krieges ganz unterschiedlich präsentieren. Der ukrainische Präsident zeigt sich seinem Volk im olivgrünen T-Shirt fast täglich. Den russischen Staatschef, den sieht jeder sofort an seinem langen Tisch sitzen. Die Botschaft der Bilder, Inszenierung im Krieg. Darüber reden wir in dieser Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Tore Schröder, er ist Krisenreporter für den Spiegel, berichtet seit einigen Wochen aus der Ukraine und war zuvor freier Reporter unter anderem aus Afghanistan und dem Nahen Osten und jetzt gerade auf Heimaturlaub.
Hallo.
Gemma Pörzgen ist bei uns, Chefredakteurin von Ost-West-Europäische Perspektiven und auch Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Zugeschaltet ist uns Johannes Hilje. Er ist selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater. Zu seinen Kunden gehören Ministerien und Parteien. Und 2014 hat er bei der Europawahl den Wahlkampf der Grünen gemanagt. Und herzlich willkommen Moritz Kirchner. Er ist Politikwissenschaftler und Psychologe und Trainer für Kommunikation. Und bevor wir hier miteinander darüber reden, ja, wie die Bilder wirken, schauen wir uns mal zwei kurze Ausschnitte an über die beiden Präsidenten von dieser Woche vom 9. Mai. Wir beginnen mit Wladimir Selenskyj. Am 24. August 2021 hat die ganze Ukraine den 30. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes gefeiert. Auf der Hauptstraße marschierten unsere Streitkräfte. Das war eben vor einem Jahr. Daran erinnert Selenskyj mit diesem Videoclip, wo er alleine auf der Hauptstraße marschiert. Und in Russland sah das alles anders aus. Am 9. Mai präsentierte sich Putin so. Ich wende mich an unsere Streitkräfte und an unsere Streitkräfte vom Donbass. Ihr kämpft für das Vaterland. Und dort marschierten wie immer am 9. Mai auf dem Roten Platz dann die Soldaten und präsentierte sich das Militär. Also zwei Machthaber in ganz unterschiedlichen Positionen. Frau Pörzgen, wenn Sie das so sehen, die beiden Männer, die ja sozusagen so wichtig sind für diesen Krieg, als auch als Figuren, an denen man sich festhält, welche Botschaften werden da gesetzt?
Also der Gegensatz könnte ja nicht größer sein. Nicht? Auf der einen Seite haben wir Wladimir Putin, den wir sonst vor allem mit diesem langen Tisch in Verbindung bringen, aber jetzt eben mit Veteranen im Hintergrund bei der Militärparade. Das vermittelt natürlich den Eindruck sozusagen einer völlig überkommenen alten Welt, wohingegen Selenskyj natürlich als Medienunternehmer und Schauspieler eine wirklich moderne Kommunikation seit eigentlich Kriegsbeginn und schon davor irgendwie aufweisen konnte. Und ich finde, das macht er sehr beeindruckend. Nicht? Also er erreicht irgendwie, glaube ich, sehr viele Menschen in seinem eigenen Land und schafft es sozusagen, so ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Also ich höre auch von vielen Ukrainern, dass sie sich darin bestärkt und auch durchaus eben ermutigt fühlen durch diesen Präsidenten, der ja wirklich täglich auftaucht, der eben auch nicht nur im eigenen Land, sondern finde ich weit über die Grenzen hinaus präsent ist und in einer positiven Weise, glaube ich, überwiegend, weil er eben direkt spricht zu den Menschen. Ich fand besonders eindrucksvoll eigentlich ganz am Anfang seine Rede auch an das russische Volk. Die hat es ja auch gegeben. Das vergisst man manchmal, dass er sich eben in alle Richtungen eigentlich kommunikativ gewendet hat.
Und dann eben auch in russischer Sprache, genau. Aber fragen wir mal direkt nach, Herr Schröder, Sie waren jetzt lange in der Ukraine unterwegs. Wir haben ja ein ganz positives Bild von Selenskyj und alle sagen, der macht das so toll. Kommt es genauso an in der Ukraine? Sind alle so positiv von ihm?
Ja, ich habe keine demoskopischen Untersuchungen gemacht, aber mit vielen Leuten gesprochen, ja. In verschiedenen Landesteilen auch. Wir sind relativ viel unterwegs gewesen, vor allem in Kiew und dann im Umland von Kiew, auch in Tscherniw bis hoch und dann im Saporizia und im Donbass. Und das geht ein bisschen auseinander. Das Gros der Leute, die sind wirklich froh darüber, bis hin zu den Hipstern von Kiew, die sagen, eigentlich Selenskyj, Politik insgesamt war uns nichts vorher. Es hat uns nicht interessiert. So, dann ging der Krieg los und so, das ist jetzt unser Präsident. Jetzt sind sie regelrechte Fans geworden. Die ersten Tage waren da prägend, waren da maßgebend. Dahingehend dahingegen im Donbass, ich glaube, da sind einfach ein paar, ich möchte sie nicht Unverbesserliche nennen, aber Leute, die einfach ja, Parteigänger Russlands sind und die von der russischen Armee noch beschossen werden und dann sagen, ja, wie kann das denn angehen? Wir sind doch eigentlich anti-Selenskyj. Mhm.
Selenskyj hat sich von Anfang an eben präsentiert, auch in diesem olivgrünen Shirt, auch ganz am Anfang. Kurz nach Kriegsbeginn sah man ihn mit Beratern, hat er ein Selfie gemacht, das zeigen wir, sehen wir bestimmt auch gleich nochmal. Herr Hilje, die Frage dieses, das, was Selenskyj da präsentiert, als jemand, der zu dem Volk gehört und der das ja anscheinend sehr erfolgreich macht, was ist das Positive daran? Wie bewerten Sie das, was er da macht?
Ich glaube, Frau Pörzgen hat gerade schon den zentralen Punkt angesprochen. Es schafft ein ungeheures Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeitsgefühl in der ukrainischen Bevölkerung und eine Ebenbürtigkeit. Und das ist ja auch der zentrale Unterschied zu Putin und auch der zentrale Unterschied im Herrschaftsverständnis dieser beiden Politiker, der drückt sich in der Kommunikation aus. Putin will als autokratischer Alleinherrscher nicht nahbar wirken. Er will eine hierarchische Distanz, ja geradezu eine angstmachende Distanz auch zu seinem Volk wahren. Und Selenskyj dagegen will Bürgernähe und Zusammenhalt schaffen und dadurch ja auch die Menschen motivieren, überhaupt die Hoffnung zu behalten, sich aber auch zum Teil am Krieg zu beteiligen. Das war ja auch am Anfang des Krieges mit der Aufruf. Da haben wir Anleitungen gesehen, im Grunde für jeden ukrainischen Bürger, für jede Bürgerin Molotow-Cocktails zu bauen. Und ich glaube, was er aber wirklich geschafft hat, ist diese Botschaft zu vermitteln, ich kämpfe mit euch, wir verteidigen uns zusammen. Das Selfie, was Sie gerade gezeigt haben, da ist er in Militärkleidung mit seinen Kabinettskollegen. Und das ist ja wirklich das stärkste Symbol, wenn er auf der Straße steht mit seinen Kameraden und ist dann gleichzeitig aber auch die größte Distanz zu Putin in seinem Palast oder eben im Rednerpult, wie jetzt am 9. Mai, der wirklich überhaupt keine Form der Ebenbürtigkeit und Nahbarkeit und natürlich auch keine Teilnahme an irgendeine Form des Kampfes demonstriert. Das ist wirklich, glaube ich, der fundamentale Unterschied in der Inszenierung der beiden.
Herr Kirchner, nun kann man ja sagen, es sind zwei Männer, die sich versuchen, eben die Stärke zeigen wollen, Entschlossenheit zeigen wollen und dafür jeweils andere Symbole wählen. Also auch dieser lange Tisch von Putin ist ja auch etwas zu sagen, hier, ich bin derjenige, der hier so diesen langen Tisch hat und der dann dadurch wirken dann meine Gesprächspartner weit weg. Also ist es, funktioniert das? Zeigen sich beide letztendlich stark?
Sie zeigen sich beide stark, aber sie zeigen sich beide auf eine sehr unterschiedliche Art stark. Wenn wir ganz kurz dieses Bild nehmen, was Sie gerade gezeigt haben mit diesem langen Tisch, dann war es ja an der Stelle so, dass Putin sehr weit vorne saß und der Gesprächspartner sehr weit hinten und auch sehr klein war. Das heißt, es war nicht nur die Distanz des Tisches, sondern es war vor allem dieses, wer steht hier an dieser Stelle vorne. Aber ich teile alles, was Herr Hilje gesagt hat, aber ich denke, man kann Selenskyjs Kommunikation zwar in Wort und in Bild am besten mit der Theorie der Persuasion nach Cialdini erklären. Der hat gesagt, wir haben so 7 Überzeugungsprinzipien. Wir können es schaffen durch Gegenseitigkeit, denn sein Bild ist immer, ich bin bei euch und ich opfere mich auch auf. Er hat ja das Angebot der Amerikaner abgelehnt, sich evakuieren zu lassen. Er schafft es über Sympathie, indem er zeigt, wir sind diejenigen, die hier überfallen wurden. Er schafft es über Autorität, weil er sagt, das, was hier passiert, diese Bilder von Butscha, von Irpin, das ist etwas, was überhaupt gar nicht geht. Er schafft es über Verknappung, indem er sagt, die Zeit rast. Ihr müsst uns jetzt helfen. Er schafft es über Commitment, indem er sagt, ihr sollt jetzt eben das tun, was ihr immer gesagt habt als Europäer, nämlich eure Werte verteidigen und so etwas hier nicht wieder zulassen. Und das hat Herr Hilje gesagt, über die entsprechende Zusammengehörigkeit. Als die Amerikaner ihm das angeboten haben, dann hat er ja nicht nur die Bilder gezeigt, wo er mitten unter den Leuten war, sondern hat gesagt, ich brauche kein Taxi, ich brauche Munition. Und genau dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Loyalität, und das ist in solcher Gesellschaft auch wichtig, im Zweifel von persönlicher Opferbereitschaft, das hat ihm eben ein großes Maß an Glaubwürdigkeit gegeben.
Und er setzt damit natürlich auch den Westen unter Druck. Frau Pörzgen, ist das redlich eigentlich mit dieser Art, sozusagen auch einen Druck aufzubauen?
Ja, ich hatte gerade, nachdem wir uns alle so positiv geäußert haben, aus der Sicht sozusagen der Kommunikation, mir doch gedacht, dass ich so in meinem Herzen natürlich vor allem Journalistin bin und es da natürlich mit vielen Problemen verbunden ist, diese Art der Kommunikation, die ja in vielen Ländern zunimmt, nicht? Dass sozusagen Politiker zunehmend einen Weg suchen, direkt zu kommunizieren über diese Kanäle und uns manchmal sozusagen beiseite lassen. Also es gab jetzt eine Pressekonferenz, eine wirklich wichtige von Selenskyj in der U-Bahn, Ungarn, irgendwie mitten in Kiew, wo viele Pressevertreter da waren. Aber sonst gibt es schon auch eine leise Kritik an ihm, dass er eben Medienanfragen nicht immer beantwortet, dass er sozusagen schwer über diese üblichen Kanäle irgendwie erreichbar ist. Und insofern liegt für uns als Journalisten auch eine gewisse Gefahr in dieser sehr modernen Kommunikation, weil wir eben sehen müssen, wo wir da unsere Rolle finden und eben auch aufpassen müssen, dass man nicht mächtigen Menschen auf den Leim geht, weil sie eben so toll kommunizieren können.
Okay, Herr Schröder, aber ist da Ihre Erfahrung? Sie haben ja jetzt in der Ukraine berichtet, Sie waren in Butscha. Gibt es Punkte, wo Sie das Gefühl haben, da wird man gesteuert oder können Sie ganz frei berichten?
Gehen wir jetzt weg von der Figur Zelensky. Ganz frei berichten nicht, aber Steuerung ist es auch nicht. Gerade nehmen wir mal das Beispiel Butscha. Da wollten wir natürlich hin. Es war, bevor das dann vor aller Augen klar wurde, was da passiert ist, die Leichen wirklich auf allen Kanälen und in allen Zeitschriften und auf allen Websites waren, war es tagelang kaum möglich, dahin zu gelangen. Es kamen schon so einzelne Bilder, Videos, Clips diffundierten so raus über Twitter von irgendwelchen Soldaten, die da waren oder anderen Helfern. Einzelne Kollegen, die auch schon da waren, wir wollten halt unbedingt dahin. Und das Militär hat aber zugemacht, so, was ja dagegen spricht, dass das eine Inszenierung war. Und zwar wahrscheinlich aus dem Grund, dass sie nicht nochmal es zulassen wollten, dass Journalisten wirklich zu Schaden kommen, weil die Gefahr war gegeben. Da waren
wegen Minen,
wegen Blindgängern, wegen auch einfach wegen Sprengfallen. Wir haben das selber gesehen in Erpin. Wir sind dann in einen öffentlichen Park gegangen. Da lag die Leiche eines Mannes. Da war eine Klavierseite ran und am Ende dieser Klavierseite war im Prinzip so eine Kuhle. Da war eine Handgranate wahrscheinlich zur Explosion gebracht worden, würde ich mal sagen. Also das wurde schon entschärft an der Stelle und es war an dem Tag auch die Rede davon, dass die Russen das immer wieder machen in diesen Gebieten, wo sie abgezogen sind. Und wir sind dann, weil wir irgendwie ein bisschen trickreich sind, wir dann nach Butscha reingekommen, weil wir in Irpin bleiben konnten. Und dann mussten wir nicht zurück nach Kiew und waren dann eben schon da und konnten dann am nächsten Morgen eben von Irpin, das ist ja dann ein Ort, Irpin ist sozusagen die nächste Vorstadt von Kiew, ein Ort weiter nach Butscha rein. Und dann fuhren wir da rein und ja, das erste Bild auf so einer Weidenallee stand ein Ford-Kombi. Auf der Seite stand eben Deti, Kinder, der offenbar, ich weiß nicht, ob der beschossen wurde, aber der wurde auf jeden Fall da zum Stoppen gebracht. Und dann ging es los mit Wracks von Militärfahrzeugen und so weiter. Und dann fuhren wir in die Stadt rein und da lagen die Leichen einfach. Unter anderem ein Mann in einem niedergewalzten Auto. Da war offensichtlich ein russischer Panzer noch rübergefahren. Und dann guckten, diese Leiche lag da seit 4 Wochen drin. Und dem hatten sie hinten durch den Kopf geschossen oder durch den Hals. Und dann sagten die, und da sind auch noch Leichen, und da sind auch noch Leichen. Zivilisten wohlgemerkt. Und das war so vielstimmig und es waren so viele Leichen, und das ging dann an anderen Orten noch weiter, dass das keine Inszenierung gewesen sein kann.
Es gab ja dann den Vorwurf von russischer Seite, ja, dass es eine Inszenierung gewesen sein soll.
Natürlich gibt es das. Ich meine, es gibt es immer. Das ist ja nur ein Trick 17. Das wird immer angeführt. Es hat sich ja vieles dann konzentriert auf diese Jablonska-Straße. Wir sind dann erst auf die Straße, das ist die Voxalna-Straße, da wo die russische Armee zuerst angekommen war, und zwar am, ich glaube, 25. Februar mit Luftlandetruppen aus Hostomel und dann mit Artillerie da zerstört wurde im Prinzip. Und dann sind sie raus und dann sind sie nochmal wieder rein und das war eigentlich auch schon der Grund, warum die russische Armee so auf Zinne war, als sie einfach nach Butscha rein.
Dann war klar, durch diese Bilder in Butscha nimmt das alles noch mal eine andere Wendung oder noch mal, oder sagen wir mal, diese Bilder waren ja noch mal sehr prägend über das.
Ich weiß nicht, ob das eine andere Wendung jetzt für die Russen genommen hat. Ich meine, wenn man immer alles abstreitet, dann muss man sich auch nicht dafür rechtfertigen, dann muss man auch nicht darauf reagieren.
Ja, aber
und für die Ukrainer.
Wir reden ja jetzt darüber, welche Bilder diesen Krieg prägen und wie man damit umgeht.
Naja, ich meine, das war Ende März, richtig? Das war, glaube ich, 30. 31. sind die raus aus Butscha. Jetzt haben wir Anfang Mai, richtig? Ja. Und wir haben diese Diskussion in Deutschland, wo man denkt, offenbar haben sie nicht die richtige Wirkung gehabt, diese Bilder.
Herr Helje, was würden Sie sagen, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich Zelensky und Putin darstellen und dann so etwas wie ein Geschehen in Butscha, was wiederum auch von russischer Seite dann angegriffen wurde, gesagt wird, das ist eine Inszenierung. Welche Bilder sind dann letztendlich dann doch mächtiger?
Das mächtigste Bild ist wahrscheinlich das eines ermordeten und toten Menschen und dann die Leichen von Kindern, die wir auch aus Butscha gesehen haben, also wir haben ja, gehe ich jetzt mal davon aus, Konsens in dieser Runde, kein Zweifel daran, dass das keine Inszenierung war und Russland sozusagen im Zuge ihrer permanenten Desinformationsstrategie natürlich, wie Herr Schröder sagt, alles abstreitet. Und da muss man im Grunde, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen, wie Russland auf sowas reagiert.
Aber wirkt das in dem Moment, wo man sagt, indem Russland sagt, das könnte inszeniert sein, also entfaltet das doch dann eine Wirkung?
Ich habe leider das Gefühl, dass es eine viel zu große Wirkung entfaltet. Also sie mag sozusagen nicht durchschlagend sein, gerade in unserer Öffentlichkeit. Aber ich wundere mich schon manchmal darüber, wie auch immer wieder diese russischen Statements bei uns dann in den Überschriften landen, in bestimmten Artikeln. Also ich habe gerade nach dieser Aussage aus der russischen Regierung zu dieser also vermeintlichen Inszenierung dann Überschriften gelesen wie Russland wirft Ukraine-Inszenierung in Butscha vor, Punkt. Das waren Überschriften, die in deutschen Medien liefen. Und da frage ich mich manchmal, also sind Journalisten, haben die Aufgabe, Desinformation zu verbreiten, ihre Leser zu desinformieren oder haben sie die Aufgabe, zu informieren? Ich würde mir manchmal irgendwie ein bisschen mehr sozusagen Selbstbewusstsein mit diesem Umgang auch wünschen von russischer Desinformation. Es gibt einfach kein Zweifel an diesen Geschehnissen. Und wir haben ja genug Berichterstatter. Wir haben einen bei uns hier in der Runde, der vor Ort ist. Deswegen ist das, glaube ich, überhaupt auch keine Frage von glaubwürdigen Quellen oder so. Und ich glaube, man sollte dieser russischen Desinformation weniger Raum geben, weil wir merken ja, dass auch in Deutschland immer noch Leute russischer Propaganda verfallen. Wir haben eine Partei im Bundestag, die engste Verknüpfung immer noch zu Russland pflegt, die auch Russland nicht die Schuld wirklich zuweisen will an diesem Krieg, die immer eine Rhetorik der Beidseitigkeit pflegt. Und wir haben auch immer noch Demonstrationen, pro-russische Demonstrationen auf unseren Straßen. Also ich glaube, man kann sich da auch als Öffentlichkeit etwas selbstbewusster gegen diese Desinformationskampagne aufstellen.
Herr Kirchner, was ist Ihrer Meinung nach da der gute Umgang damit?
Naja, vielleicht gucken wir uns erstmal nochmal an, warum das Ganze funktioniert. Denn wir hatten ja eine Situation, dass wirklich ganz viele so der Meinung waren, Russland wird das nicht machen. Ja, das können wir uns nicht vorstellen, die ganze Sache. Und es gab ja auch Leute, die Russland verteidigt haben. Und jetzt ist die Situation, die haben Russland verteidigt. Russland führt jetzt diesen Angriffskrieg und das erzeugt bei uns selber ja erstmal eine kognitive Dissonanz. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, jemanden verteidigt zu haben, der jetzt diese Verbrechen begeht. In dem Moment, wo mein Narrativ geboten wird, was sagt, das tun die gar nicht, das war doch nur eine Inszenierung, ist für mich selber die kognitive Dissonanz deutlich geringer. Das ist der erste Effekt, der wirkt. Der zweite Effekt, der wirkt, ist, und das kann man mit dem Modell der Informationsverarbeitung erklären, wir haben erst ein Bauchgefühl und dann haben wir erst später die Rationalisierung. Und wenn mein Bauchgefühl ist, die Russen können das nicht gewesen sein oder die sind nicht so schlimm, dann werde ich jede Information, die mir hilft, mein Bauchgefühl zu bestätigen, entsprechend hochgewichten. Und deswegen macht Russland natürlich das Angebot, es zielt auf diejenigen, die sie nicht komplett verlieren wollen und diejenigen, die, und das sehen wir jetzt, ein sogenanntes generalisiertes Institutionenmisstrauen haben. Das heißt, sie vertrauen nicht wirklich der Regierung, sie vertrauen nicht wirklich den Medien. Für die ist natürlich jetzt diese Situation, dass man sagt, ob das hier alles stimmt, auch ob das, was wir jetzt hier gerade aus dieser Phoenix-Runde sagen, ob das überhaupt stimmt, die nehmen sich dann eben als Gegenbeispiel das Russische, weil das ist gerade die Antithese zum Mainstream. Und so kann man sich auch erklären, warum ein Teil eben genau bei einem Teil der Leute genau diese Desinformation verfängt. Ich möchte allerdings an der Stelle kurz in Hilde widersprechen. Ich finde es richtig, dass da steht, Russland wirft vor, aber dann sollte im Artikel deutlich werden, wie plausibel bzw. wie unplausibel dieser Vorwurf ist.
Okay.
Den Artikel lesen ja die wenigsten. Viele lesen ja nur die Überschrift. Deswegen glaube ich, kann man da schon einen Schritt weitergehen. Wir haben die Erfahrung ja auch mit Donald Trump gemacht. Mhm. Der hat genau diesen Effekt ja auch immer wieder oder diesen Wirkmechanismus der Medien genutzt, dass seine Zitate in Überschriften gelandet sind und dann nichts weiter stand. Und wir haben eine Lernkurve bei US-amerikanischen Medien gesehen, die dann irgendwann nicht mehr einfach seine lügenbehafteten Zitate in Überschriften gesetzt haben, sondern zum Beispiel am Wahltag, die Wahl, die er verloren hat, hieß dann eine Überschrift in der New York Times oder auf der Webseite der New York Times, entgegen der Fakten behauptet Donald Trump, er habe die Wahl gewonnen. Ich finde das einen souveräneren Umgang mit solchen Lügen, mit solchen wirklich ja strategisch und als zur Strategie gemachten, eingesetzten Lügen eines Politikers.
Aber wir haben ja in Deutschland eine ganz andere Situation aus meiner Sicht. Also diese Gruppen, über die Sie sprechen, sind ja ganz klar in der Minderheit. Und da wir hier über Bilder sprechen, glaube ich, ist es eben auch ein Krieg, der sehr stark, wie viele Kriege, aber ich glaube in besonderer Weise, ein Krieg der Bilder ist. Nicht? Also weil ich kann mich nicht erinnern, dass so viele eindrucksvolle Bilder die Menschen auf so direkten Wege erreicht haben über Social Media. Und ich glaube, es macht eben doch für viele hier in Deutschland einen Unterschied, dass eben Kiew so aussieht wie eine deutsche Stadt. Und man eben nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie weit weg, sondern das ist sehr nah. Und wenn man mit Menschen spricht, hat man, also mein Eindruck ist, dass das eine, also auch viele dazu bewegt, eben sehr stark auch umzudenken, sich ganz anders zu interessieren für die Ukraine. Also wo viele von uns Russland- und Osteuropa-Experten und Ukraine-Experten sozusagen eher immer Kummer hatten, ne? Dass kein Mensch fährt dahin, man hat komische Vorstellungen. Und ich muss sagen, wenn es irgendwie einen kleinen positiven Aspekt gibt in dieser ganzen Entwicklung, dann ist es, dass jeder jetzt weiß, wo die Ukraine liegt, wie groß sie ist, also einfach vielen Menschen begegnet ist, die hierher geflohen sind. Da gibt es einen großen Lerneffekt und da spielen auch Bilder eine ganz, ganz große Rolle.
Und Sie haben Social Media angesprochen, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Herr Schröder, Sie sind auch aktiv bei Instagram zum Beispiel und Sie verfolgen natürlich auch, was in den sozialen Medien passiert. Wie wichtig ist das auch für Sie als Reporter, wenn Sie auch Ihrer Redaktion was anbieten, dass Sie wissen, da ist auch das gute Bild dabei. Es geht nicht nur um die Geschichte, sondern wichtig ist, da ist ein aussagekräftiges Bild. Da ist etwas dabei, weil wir nicht nur einen langen Text
lesen sollten. Also
ein gutes Foto. Ein gutes Foto.
Ich sehe das sowieso so. Ich komme von einer Tageszeitung. Bei uns war immer ohne Bild keine Geschichte, so ungefähr. Mhm. Insofern, ich denke immer so. Ich möchte auch die Mehrheit meiner Protagonisten immer gerne im Porträt haben, damit der Leser einfach dann, wenn er den Text durchgeht, die Leute sieht, ich finde das wichtig. Und die Orte. Und irgendwie, sagen wir mal, ich hatte eine Geschichte, da waren wir in Tscherniew, also eine im Norden belagerte Stadt über fast einen Monat oder so. Und da haben wir recherchiert eine Schlange, wo die Menschen zum Brot holen anstanden morgens. Und da haben die Russen eine Panzergranate drauf geschossen. Und ich glaube, es sind 15 Menschen gestorben, weitere Schwerstverletzte. Und wir sind da hingekommen, 10 Tage später, womöglich, vielleicht ein bisschen kürzer. Und es war eine Bananenkiste da, noch auf der Rampe dieses Supermarktes, von wo das ausgegeben wurde, die war voller Blut. Und ich habe meinem Fotografen gesagt, bitte kannst du das fotografieren? Und er sagte, ich bin nicht Illustrator, so ungefähr. Aber ich fand das extrem wichtig in dem Moment. So, das geht jetzt ein bisschen weg von Instagram. Muss jeder Text, muss jedes Stück Instagram-fähig sein? Weiß ich nicht, muss nicht unbedingt so sein. Ich gebe immer alles, was ich dann veröffentliche, wenn ich in solchen Situationen bin, dann auch darauf. Und ich kriege wahnsinnig viel Rücklauf über Instagram. Und im Übrigen auch gute Kontakte und auch Kritisches und so. Aber das Gros davon ist gut.
Das
und
würde ja bestätigen, dass unsere, ja, die Wahrnehmung von den Ereignissen halt eben doch noch mal immer stärker eben durch Bilder geprägt ist. Ist das auch etwas, wie sehen Sie da auch das Agieren des ukrainischen Präsidenten? Der nutzt das ja auch sehr stark.
Ja, bestimmt. Bestimmt ist das so. Es sind aber, wir haben ja vorhin über die Inszenierung und sozusagen seine Metamorphose, das äußerlich auch gesprochen. Das diese erste Rede, die schon zur Sprache hier kam, wo er viel Russisch geredet hat, weil er das russische Volk direkt angesprochen hat, da trug er ja noch Anzug. Und da war er noch glatt rasiert. Und dann hat er halt den Bart wachsen lassen. Und dann war er irgendwann struppig. Und dann wurde er ein bisschen fülliger. Und dann trug er halt dieses grüne Hemd. Und irgendwie, und irgendwann hat er dann seinen Weg da gefunden. Ich wurde auch immer müder, aber irgendwann hat er dann vielleicht auch mal geschlafen. So. Aber das spielte schon eine Rolle, weil ich meine, das ist etwas, was man auch genauso parallel bei den Menschen da im Krieg erleben konnte. Man konnte denen ja ansehen, wie der Krieg sie mitnimmt, auch körperlich einfach und psychisch. Das ist ja schwer auseinander zu dividieren auch. Und auch das trug dann dazu bei seiner Glaubwürdigkeit. Es gab diesen Besuch von ihm in Butscha, 4. April oder sowas. Da sah er wirklich gezeichnet aus und auch geschockt einfach. Ja. Und das wurde dann gegenüber, das ist dann auf Instagram gelandet. Ne? Und da wurden diese beiden Bilder, guck mal, so sah er aus, noch ein paar Tage vor Kriegsbeginn, glatt rasiert, Schlips und Kragen. Und jetzt
gezeichnet von diesem Kriegsgeschehen.
Ja, genau. Und der ist wirklich angefasst.
Ja. Genau. Ja. Schauen wir mal auf was wir daraus lernen können, Herr Hilje, wenn wir daraus was lernen können. Also wenn es um politische Kommunikation geht, also wenn es heißt, Selenskyj präsentiert sich auf eine Art, wo viele Leute sagen, dass dem glaube ich, das ist derjenige, der mich hier durch diesen Krieg führt. Jetzt haben wir natürlich auch, jetzt haben wir Menschen, Politiker, die nach in die Ukraine reisen, die präsentieren sich dann auch. Also gibt es etwas, wo Sie merken, seit diesem Krieg, was sozusagen abfärbt auf Politiker in Deutschland?
Also dieser Trend zur Social-Medialisierung der politischen Kommunikation, den haben wir ja schon ganz lange. Und Social-Medialisierung meint in diesem Fall auch eine größere Bedeutung des Bildes, weil viele der Social-Media-Kanäle eben vor allem auch einen Zwang zum Bild haben, Instagram ganz besonders. Und wir haben in unserem deutschen Bundestagswahlkampf letztes Jahr aber mehr so ein bisschen die verpassten Strategien in der Bildsprache eigentlich erlebt. Also da haben wir viele Negativbeispiele. Ich erinnere jetzt nur ganz kurz an Armin Laschet gesehen und keinen wirklich strategischen Umgang mit einer eigenen Bildsprache. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch in der deutschen Kommunikation ändert. Die Bilder, die gestern Annalena Baerbock, die Außenministerin, ich will nicht sagen produziert hat, aber die entstanden sind bei ihrem Besuch, die waren sehr ausdrucksstark. Den meisten Begriff, den ich heute in der Kommentierung dieses Besuchs gelesen habe, war Empathie. Und gerade auch die Art und Weise, wie Frau Baerbock das dann macht, dass sie ihren Amtskollegen Herrn Kuleba umarmt hat, das ist ja nochmal nicht nur sozusagen ein Bild, sondern auch eine Geste. Und auf dieser symbolischen Ebene hat dieser Besuch gestern, glaube ich, ganz viel geliefert. Er hat Brücken gebaut auch wieder zwischen den beiden Regierungen. Wir wissen alle, wie die Vorgeschichte war. Im Grunde ist jetzt die Brücke gebaut worden für Herrn Scholz. Der müsste jetzt rübergehen und auch die Ukraine besuchen.
Ja, weil Sie es genau ansprechen, dann würde ich noch mal sagen, auf eine Seite noch schauen, nämlich auf das Twitter-Foto von Friedrich Merz, der ja auch in Kiew war vor Annalena Baerbock. Der hat sich ja dann auf dem Weg nach Kiew im Schlafwagen gemeldet bei Kiew und hat gesagt, dass er sich sicher fühlt und jetzt in dieses schöne Land reist. Darüber gab es viel Kritik dran, Frau Pörzgen. Wie haben Sie das empfunden? War das jetzt positiv oder eher nicht?
Es ist eben das Bemühen, eben auch diesen modernen Anforderungen von Politikerkommunikation gerecht zu werden. Also wir haben ja sozusagen so ein ganzes Genre jetzt, dieser Reisen irgendwie nach Kiew, und die werden natürlich entsprechend mit Bildern begleitet. Also denken wir noch an die Reise, bei der Steinmeier dann nicht mitreisen durfte. Das waren ja auch schon drei Herren irgendwie im Zug, wenn ich mich richtig erinnere. Und insofern ist es, glaube ich, richtig und legitim, dass auch Herr Merz das versucht. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass die CDU langsam war darin, Social Media für sich zu nutzen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit einfach erforderlich, dass man das in dieser Weise tut, weil eben gerade auch für jüngere Menschen, glaube ich, die Kommunikation über Bilder noch wichtiger wird als über Text.
Sie hatten Instagram erwähnt. Aber das ist genau das, was Sie schon gesagt haben, das ist die direkte Kommunikation der Politiker ohne die Journalisten dazwischen.
Ja, das sind eben die unterschiedlichen Perspektiven. Also deswegen ist die Frage, worüber reden wir. Die eine Seite ist die professionelle Kommunikation und das andere ist die Frage, wie informativ ist das eigentlich und trägt es dazu bei, tatsächlich Dinge besser zu verstehen. Und da ist es natürlich so, dass man sich klar machen muss, dass diese Instrumente eben auch Instrumente sind, die Propaganda sein können. Würde ich jetzt also Herrn Merz keineswegs unterstellen oder auch anderen unserer Politiker nicht. Aber man bewegt sich natürlich auf diesem dünnen Eis. Wo man eben fragen muss, wie informativ ist das in Wahrheit? Was erfährt man da wirklich als Zuschauer irgendwie mehr?
Ja? Herr Kirchner, was würden Sie sagen, wie hat sich das verändert dann auch bei uns? Und wenn Sie dann sehen, wie Herr Merz sich präsentiert, aber auch Bärbel Baas hat auch ein Foto von sich gezeigt im Zug. Also ohne das geht es ja wahrscheinlich kaum mehr. Was hat sich da so verändert, Ihrer Meinung nach?
Naja, also es gibt so etwas, was sich nicht verändert hat, nämlich was sind so die grundsätzlichen Quellen der Glaubwürdigkeit oder überhaupt der Überzeugungskraft. Und das hat selbst Aristoteles schon in seiner Rhetorik gesagt. Wir können über Logik überzeugen, das heißt über Argumente, über die klassische Rede, aber das ist das, was wir kennen. Wir können über das Pathos überzeugen, das heißt über Gefühle, die ich auch ansprechen will. Und das ist die Hauptfunktion dieser Medialisierung und dieser Bilder, aber auch über die persönliche Glaubwürdigkeit. Denn es ist ja ein Unterschied, ob eben Friedrich Merz wirklich dahin fährt. Es ist ja auch mit einer gewissen Gefahr verbunden und Olaf Scholz eben nicht. Dadurch konnte er sich ja antithetisch inszenieren. Er ist der Macher, er ist derjenige, der auch wirklich Unterstützung liefert, während Scholz der Zauderer ist. Deswegen war das natürlich eine sehr bewusste und durchaus kluge Inszenierung. Und was noch hinzukommt, das dürfen wir nicht vergessen. Bis zu 50% unseres Gehirns ist mehr oder weniger an Bildverarbeitung beteiligt. Es gibt sogar in der Psychologie den Satz, wir Menschen sind visuelle Tiere, weil eben wirklich sehr, sehr stark ja, die einfach der Sinneskanal des Sehens auch wirklich auch unsere Gedanken, unser Bewusstsein prägt. Und wir haben ja erlebt, so in den Sozialwissenschaften, auch in den Kulturwissenschaften, den sogenannten Pictorial Turn, dass man also viel stärker zum Bild und dessen Botschaft gegangen ist. Aber klar ist, wir haben jetzt auch eine Eigendynamik, dadurch, dass eben insbesondere Instagram einfach ein Medium ist, was das Bild strukturell nahezu verlangt. Deswegen wird quasi der Pictorial Turn jetzt nochmal verstärkt. Und deswegen müssen die Leute jetzt genau in diese Inszenierung gehen. Und der Kulminationspunkt bei uns ist Robert Habeck, der ja regelmäßig wirklich diese kleinen Videos produziert, was am ehesten an Zelensky vom Stil her erinnert, also von der Aufmachung her.
Ja. Herr Hillier, hatte ich es richtig gesehen, dass Sie dazu noch was sagen wollten?
Ja, ich glaube, wir müssen hier nochmal auf die Botschaftsebene kommen. Und die finde ich dann doch etwas kritisch bei Friedrich Merz. Zumindest in diesem ersten Statement, was er aus dem Zug gepostet hat. Da hat er ja im Grunde nur über sich und seine eigene Sicherheit gesprochen. Er war in der Ukraine angekommen und hat sich aber wenig eigentlich mit dem auseinandergesetzt, was da im Land passiert. Das war meines Erachtens ein Stück weit selbstzentriert. Und da merkt man, dass dann ja, Solidarität bei solchen Besuchen auch schnell in Selbstinszenierung kippen kann. Ich würde nicht sagen, dass das für den gesamten Besuch von Friedrich Merz der Fall war. Er hat dann, als er da war, eigentlich, finde ich, ganz vernünftig kommuniziert und auch Glaubwürdigkeit in der Solidarität ausgestrahlt. Aber als er dann kurze Zeit später schon wieder für sich reklamierte, dass jetzt das Telefonat zwischen Herrn Steinmeier und Herrn Zelensky zustande kam, dann hatte das schon wieder ein etwas diese Schlagseite zur Selbstdarstellung. Und wir haben heute eine Umfrage gesehen, die sagt, also Forsa-Umfrage, dass Friedrich Merz das vor allem, 60%, sagen, das zur Selbstprofilierung genutzt hätte, diese Reise. Und da muss ich sagen, da ist kommunikativ sein Ansatz nicht aufgegangen.
Das ist ja genau das Punkt. Einerseits muss man sich persönlich zeigen und soll sich auch als Mensch, als Person zeigen. Und dann ist es eben die Frage, um was geht es dabei? Herr Schröder, würden Sie denn sagen, wie, oder konnten Sie rausfinden oder haben Sie es mitbekommen, wie wichtig solche Politikerbesuche in der Ukraine, werden die wahrgenommen überhaupt?
Es wird sehr viel wahrgenommen, was in Deutschland passiert und was für Briefe geschrieben werden. Zumindest für die interessierten Leute, mit denen ich mich da auch unterhalten habe. Die wussten teilweise vor mir Bescheid. Da gab es wieder einen Brief von Intellektuellen in Deutschland. Ich sage, das sind aber randständige Personen. Und dann guckte ich, nee, das war jetzt schon wieder ein neuer Brief und die sind gar nicht so randständig. Und das wird registriert, weil Deutschland wird einfach als wichtigstes Land in Europa wahrgenommen. Und ja, man empfindet das, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht zu sehr aufrüsten, aber schon als eine Art von doppelten Verrat. Erst eben diese, man muss ja sagen, verfehlte Wirtschafts- und Rüstungspolitik Deutschlands, wo man irgendwie die Ukraine relativ hingehängt hat und jetzt einfach ja, sich sehr zurückzuhalten bei der Lieferung von Rüstungsgütern.
Das heißt aber, da auch in diesem Zusammenhang sind dann Bilder, so wie Annalena Baerbock, die dann bei Zelensky ist, dann auch eben wichtig.
Ja, das ist wichtig, aber es nutzt sich natürlich auch ab. Ich glaube, wenn Annalena Baerbock noch mal einen Schritt weiter geht jetzt ja, und dann das besonders empathisch gestaltet oder wenn sie ihn den Herrn Kuleba dann in den Arm nimmt, dann ist das gut und wichtig. Ich glaube, wenn Herr Scholz jetzt kommt, dann sagen alle, ja gut, jetzt wurde er auch getrieben. So, ne?
Herr Scholz ist erstmal nicht gekommen, hat aber am Montag Präsident Macron empfangen und beide sind dann zum Brandenburger Tor gegangen, das dann in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt war. Vielleicht das Bild können wir auch eben zeigen. Das war dann dieses Bild, die beiden wichtigsten Männer Europas, wahrscheinlich vor dem Brandenburger Tor in diesen Farben.
Eigentlich hätten sie sich an den Händen fassen müssen, wie Mitterrand und Kohl. Ne?
Aber ich finde ja, dass in diesem ganzen Krieg die Politikerbilder nicht entscheidend sind. Also viel wichtiger sind ja die Bilder aus dem Kriegsgeschehen selbst. Nicht? Also ich glaube, die Ikonografie dieses Krieges sind doch tatsächlich die Bilder aus Mariupol, von dieser völlig zerstörten Stadt. Es sind Bilder aus Butscha, was Sie ja eindrücklich vorhin geschildert haben, irgendwie, wo wir dann Tote sehen, auch sehr nah sehen. Also ich habe den Eindruck, dass das auch für viele Leute vielleicht zu viel ist, was man da zeigt. Dass andere Stimmen sagen wieder, es ist wichtig, im Krieg zu zeigen, was dort geschieht. Und interessant ist ja dann auf der anderen Seite, dass wir eigentlich keine vergleichbare Ikonografie aus Russland haben. Nicht? Es gibt keine Bilder von den Friedhöfen, wo Soldaten beigesetzt werden.
Oder von weinenden Müttern, die ihre
Trauern oder auch Alltagsbilder. Also ich hatte jetzt vor unserer Sendung auch noch mal gesprochen mit, ich mache für Reporter ohne Grenzen immer dieses Fotobuch, Presse, also Fotos für die Pressefreiheit. Das kommt immer zum Tag der Pressefreiheit raus am 3. Mai. Und habe mit meiner Kollegin gesprochen, die für die Fotoseite zuständig ist, Barbara Staus. Und die sagte das auch so interessant: Wir haben eigentlich gar kein Bild von Russland. Und dann habe ich eine russische Freundin heute gefragt und gesagt, was würdest du denn sagen, was ist denn das Bild im Moment? Und hat sie auch sehr lange nachgedacht und sagte, ja, weißt du, was mir einfällt, ist, dass es im Moment so grau ist wie noch nie. Also ganz anders als hier in Berlin ist es gar nicht grün im Moment. Und ich fand das dann, ich dachte, das wäre vielleicht so ein Bild. Aber da ist, glaube ich, eine riesige Lücke. Ne? Also jenseits von Putin und dieser Parade haben wir da eigentlich wenig Bilder, oder?
Eine gewollte Lücke, ja.
Ja, na klar, die ist auch Teil natürlich dieser Medienzensur, nicht?
Also, Herr Kirchner.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz gerne auf das Bild zurückkommen wollen am Brandenburger Tor. Vielleicht, wenn Sie es auch noch mal ganz kurz zeigen können, weil ich finde die Körpersprache daran total interessant. Also in dieser Botschaft, die dort rauskommt. Denn wir sehen ja, dass tatsächlich wirklich eine Asymmetrie gibt. Wir haben auf der einen Seite wirklich Macron, ja, der dort steht, der natürlich also etwas größer ist. Das heißt, er wirkt erstmal größer als das eine. Aber Macron berührt Scholz, während Scholz eben nicht Macron berührt. Und das ist ja so dieser sogenannte Kumpelgriff. Also das heißt, es hat ja auch was Fürsorgliches, aber gleichzeitig eben auch sowas Zupacktes. Und die Botschaft dahinter ist ziemlich deutlich. Dort, wo eben Deutschland, das ist ja gerade gesagt worden, als europäisches Land sehr, sehr wichtig ist, markiert Macron damit auch symbolisch diesen Führungsanspruch im Sinne von, ich bin derjenige, der Scholz festhält, beziehungsweise ich bin auch derjenige, der in der Situation die Kontrolle behält und gleichzeitig natürlich wollen beide diese Botschaft der Geschlossenheit sinnen. Das heißt, dieses Bild hat natürlich auch einen Kontext, der da lautet, Macron will sich als Europäer inszenieren und das natürlich auch absolut relevant vor den entsprechenden Wahlen, die ja auch in Frankreich liegen.
Es ist schwierig, das Brandenburger Tor in allen Farben des Regenbogens anzustrahlen. Wir haben es jetzt wirklich in alle Landesflaggen, haben wir schon gesehen, wenn Terroranschläge waren, jetzt die Ukraine. Das ist einfach eine Verlegenheitsgeste, finde ich. Dann haben sie sich überlegt, was können wir machen, dann sind sie zusammen dahin gegangen. Dann gucken sie andächtig drauf, wenn leicht untersichtig, von hinten, der eine legt die Hand noch. Ich finde es ziemlich furchtbar abgeschmackt, aber gut.
Ja gut, Herr Helge, wie sehen Sie
es? Es gibt auch andere Bilder. Das ist ja mal die Frage auch der Bildauswahl. Ja, also Sie als Journalistinnen und Journalisten, legitimerweise wählen Sie ein Bild aus von vielen. Und es gibt auch genau von diesem Moment andere Bilder, wo es, finde ich, eine weniger starke Asymmetrie, wie es Herr Kirchner gerade richtig beschrieben hat, gibt, wo es eigentlich ein gemeinsames auch im Arm liegen gibt, so ein Stück weit. Also das ist dann immer die Frage, welches Bild man auch zeigt. Hier sieht es, finde ich, auch ein bisschen so aus, als würde Macron Scholz nahezu packen. Und das ist dann natürlich medial vom Narrativ interessant, weil es so ein bisschen dieses Narrativ verstärkt. Scholz ist so ein bisschen der Zurückhaltende, der Zauderer und Macron ist der in Europa nach vorne prescht. Das ist so eine Führungsrolle für sich beansprucht. Also hier werden dann im Grunde so ein bisschen eingeschlagene Narrative und Stereotype verstetigt, obwohl man auch ein anderes Bild hätte wählen können.
Also das, unterschiedliche Meinungen darüber, Frau Pörzgen, weil Sie es eben angesprochen haben, wir haben kein Bild über Russland. Da glauben Sie, das ist, haben Sie auch noch mal gesagt, das ist gewollt so. Gäbe es denn eine Möglichkeit, das zu ändern? Gibt es ja jetzt im Moment nicht.
Ich sagte ja gerade, es ist Teil der Medienzensur, also wo wir eben einfach merken, da wird sehr gesteuert, irgendwie auch propagandistisch, welche Bilder denn da nach außen dringen sollen oder welche Bilder eben auch vor allem im eigenen Land zu sehen sind. Das hätte natürlich eine enorme Sprengkraft, also gerade die weinenden Mütter oder die Friedhöfe oder die Särge, die zurückkommen. Die Bilder gibt es natürlich ganz bewusst nicht. Ne? Stattdessen gibt es eben sehr viele propagandistische Bilder, gefälschte Bilder oder Bilder, die eben in einen anderen Zusammenhang gestellt werden und eben dadurch eben auch Instrument eben sind der Machtausübung und des Versuchs, eine ganze Bevölkerung in die Irre zu führen über das, was tatsächlich in der Ukraine geschieht und welche Brutalität dieser russische Angriffskrieg in Wahrheit hat.
Also, und wie wichtig es eben ist, dass Reporter eben ihre Arbeit tun können vor Ort. Das merken wir ja auch in der Ukraine. In Mariupol gibt es einen eindringlichen Bericht von den letzten Reportern, die dann abgezogen sind von amerikanischen
Reportern. Ich habe den Namen aufgeschrieben, weil ich nicht so gut bin mit ukrainischen Namen. Mstislav Tschernow und Jewgeni Maloletka von der AP waren da. Die sind ganz bewusst hingefahren, als der Krieg ausbrach, weil sie wussten, das wird einer der Punkte werden für die russische Armee und sind einfach reingegangen in eine Stadt, die eigentlich eingekesselt werden musste. Und haben dann einen Job da gemacht, der fast seinesgleichen sucht, glaube ich, in diesem Krieg, wo viele Leute einen guten Job gemacht haben. Wirklich unter stetigem Einsatz ihres Lebens fantastische Bilder gemacht und Berichte abgesetzt. Unter anderem von dieser bombardierten Geburtsklinik. Mhm. Ich erinnere mich an das Bild eines Mannes, der unter einem Leichentuch lag und der Vater sich über ihn beugte, mhm, wahrscheinlich sein Sohn und so weiter und so fort. Und als wirklich schon nach ihnen gesucht wurde, da sind sie dann rausgeschleust worden. Und die treffe ich da, die sind weiterhin, was soll ich sagen, im Feld, in Kharkiv, in Saporizhia, im Donbass und machen das weiter und suchen das. Das war für mich eine der wirklich herausragendsten Leistungen. Und wir waren ja vorhin schon einmal ganz kurz, haben es geschriften, das Thema auch Bilder von Toten. Zeigt man Tote? Und es gab dieses eine Bild relativ früh, Anfang März im Krieg, von Lindsay Adario von der New York Times, die da war, als wirklich die Brücke oder zumindest das Vorfeld der Brücke bombardiert wurde und die Leute flüchteten aus Irpin und den anderen Vororten. Und da sind ja dann, ist eine Mutter mit ihren zwei Kindern, glaube ich, gestorben und ein Fluchthelfer, wie es sich dann herausstellte. Mhm. Und die waren auch unter Lebensgefahr, ist dieses Foto entstanden. Ich habe heute noch mal den Podcast gehört, wo sie das alles erklärt. Und die New York Times hat das auf der Titelseite gebracht und nicht verpixelt. Und die hatten eigentlich, haben sie gesagt, die Regel, wir zeigen keine Gesichter von Toten. Das haben sie aber sowas von gebrochen, die Regel. Und dann zwei Tage später meldete sich der Vater, der Hinterbliebene dieser Familie, und sagte, ich bin ihnen wahnsinnig dankbar, dass das passiert ist. Und so, und das nicht nur, was jetzt das Fotografische angeht, sondern auch das Inhaltliche, ist mir immer wieder begegnet, die Leute sind wirklich dankbar, dass wir da sind. Ich habe ein langes Gespräch gehabt mit einer aus Azovstal evakuierten Mutter mit ihren zwei Kindern, deren Mann immer noch da ist. Die sagte, die ist wahnsinnig dankbar, dass wir mit ihr reden. Hat sich die Zeit genommen und nacheinander mit verschiedenen Journalisten. Insofern, das ist gut.
Ja. Ich glaube, man muss da auch noch mal sagen, dass einfach Kollegen wie Herr Schröder und Fotografen, die dort unten sind, machen eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Nicht? Das ist einfach auch zeithistorisch, sind das irgendwann die Dokumente, auf die über, da wird Geschichte geschrieben.
Und es sind auch Dokumente, die wichtig sind, um die Gräueltaten aufzubrechen. Absolut. Und Anklage zu erheben. Ja. Dann. Herr Helier, wäre das... Herr Kirchner, dann, Dann Herr Kirchner, bitte.
Ja, also die Frage ist ja genau, warum ist diese Regel gebrochen worden? Denn, Herr Schröder, Sie haben es ja gesagt, die gibt es an sich aus gutem Grund. Die Schwierigkeit ist doch die, dass dieses ganze Geschehen relativ sinnlos ist und dass natürlich auch dieser Tod ziemlich sinnlos ist, gerade in diesem Krieg. Und in dem Moment, wo man aber tatsächlich diese Personen zeigt, ja, ich meine, die Frage natürlich des Konsenses stellt sich, aber wo man die Personen zeigt und die Person wird ja erst zur Person durch das Gesicht, ja, ist es natürlich dann auch ein Mahnmal, ja, wirklich ein personifiziertes Mahnmal gegen den Krieg und das wiederum schafft ja überhaupt erstmal Sinn. Plus, es gibt ja auch so diese Tendenz, dass man sagt, ja, so diese Menschen, die interessieren uns nicht, gerade so in diesem russischen Narrativ, ne? Die Einzelnen, die interessieren uns nicht. Und hier wird aber einzelnen Leuten zugehört, es wird deren Geschichte angehört und es wird eben tatsächlich dem Leid ein Bild gegeben. Das heißt, damit wird eben auch eine Sinnstiftung vermittelt und genau das ist etwas, was genau dazu führt, dass es in dem Fall wahrscheinlich wirklich richtig ist, genau das zu machen. Aber zur Frage der Bilder in Russland nur ganz kurz. Russland hat sich das ja anders vorgestellt. Die haben sich ja vorgestellt, dass sie Bilder zeigen, wie sie in Kiew dann wirklich triumphierend durchgehen. Das heißt, es sind auch deshalb keine Bilder, weil sie nicht die Bilder haben, die sie haben wollten und weil die tatsächlichen Bilder eben nicht dazu dienen, Legitimation für das russische Vorgehen zu schaffen.
Mhm. Herr Helier, müsste man dann konsequenterweise nicht viel mehr Bilder von diesen Gräueltaten unverfälscht ganz klar zeigen?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwann einen menschlichen Reflex, da ein Stück weit, ich will nicht sagen abzuschalten, aber auch zumindest ein Stück weit abzustumpfen. Ich glaube, dass man diese Bilder zeigen muss. Man muss und sollte sie aber wahrscheinlich dosieren. Und wir erleben übrigens auch, das war ja der Ausgang unserer Diskussion, in der Kommunikation von Zelensky ganz bewusst diese Verwendung der Bilder. Also es gibt ja neben der Zielgruppe ukrainische Bevölkerung und russische Bevölkerung auch die Zielgruppe globale Öffentlichkeit bei Zelensky ganz stark. Und da sind nicht nur die Reden in nationalen Parlamenten und auch seine übersetzten täglichen Videobotschaften ein zentrales Element, sondern auch immer wieder die Bildsprache. Also er postet regelmäßig Bilder von Kindern, die vor Trümmern stehen, auch von Leichen. Und er hat auch solche Bilder schon gezeigt, damals im US-Kongress bei seiner Ansprache. Die haben auch sehr verstört. Also Zelensky nutzt das, weil er weiß, das ist eine emotionale und moralische Ebene, mit der er Druck ausüben kann in den Öffentlichkeiten, in den Ländern, von denen er mehr Unterstützung einfordert.
Und ich finde, denken Sie, das dass, Denken Sie, dass ich das abnutzen kann dann, so wie er es einsetzt?
Das ist ein bisschen meine Befürchtung. Und ich glaube aber, es kommt auf die Dosierung an. Das ist das, was ich eben meine. Und es ist ja nicht so, dass er das jeden Tag tut, sondern er tut das so nach meiner Beobachtung einmal in der Woche, dass er da eine Reihe von Bildern zeigt. Das sind auch nicht immer Leichen. Das sind mal Kinder, die vor Trümmerhaufen stehen. Er verwendet auch Tiere manchmal. Das ist interessant. Katzen, die durch die Trümmer laufen. Es gab gerade einen Hund, einen Hund von der Armee, der ausgezeichnet wurde für seine Leistung. Also es gibt all diese emotionalen Anknüpfungspunkte, die er nutzt und die visualisiert er.
Okay, vielen Dank, Herr Hilje, vielen Dank, Herr Kirchner. Frau Pörs, Herr Kirchner, wir sind am Ende der Sendung leider. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, deshalb muss ich hier Schluss machen. Vielen Dank, Herr Schröder, viel Erfolg weiter oder alles Gute, vor allen Dingen für das Berichten dort. Erfolg ist das falsche Wort, Entschuldigung. Alles Gute einfach dafür. Morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde, dann fragen wir Bündnisse gegen Putin, wie verändert der Krieg NATO und die EU? Schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Anja Schalé. Bis dann. Tschüss.